Auch von meiner Seite einen gesegneten dritten Advent wünsche ich euch. Advent, auf Deutsch Ankunft. Wir haben dazu schon was gehört. Das ist die Zeit, in der wir zurückschauen auf die erste Ankunft Jesu, auf Weihnachten, als er gekommen ist, und in der wir auch nach vorne schauen. Auf die zweite Ankunft, auf die Vollendung dieser Welt. Wir haben dieses Jahr in unseren Adventspredigten einen stärkeren Akzent auf dieser zweiten Ankunft Jesu. Und da freue ich mich auch drauf. Das ist, glaube ich, auch sehr wichtig, zu schauen, ja, gut, das war, aber was kommt denn noch? Und auf der Frage, wie können wir uns darauf vorbereiten? Oder können wir das? Müssen wir das? Die heutige Predigt trägt den Titel: Wenn Jesus wiederkommt, steht alles Kopf. Wenn Gott unsere Welt zu ihrem Ziel bringen wird, dann wird sich einiges ändern. Das liegt wohl auf der Hand. Aber was wird sich ändern? Wir nehmen diese Frage und wir schauen in einen Text aus dem Lukas-Evangelium. Darin entdecken wir nicht nur etwas von Gottes Perspektive, von einer umgedrehten Welt im Grunde, sondern wir finden auch einen Hinweis darauf, wie wir selbst diese Perspektive einnehmen können. Bevor ich zum Predigttext komme, sage ich kurz was zu der Einordnung von dem Text. Er steht im Lukas-Evangelium, und zwar in Kapitel 1, ganz am Anfang. Es ist gewissermaßen noch die Vorgeschichte zur Weihnachtsgeschichte, passt also wunderbar in den Advent. Und für diesen Text sind zwei Personen ganz besonders wichtig, zwei Frauen, nämlich Maria, die spätere Mutter von Jesus, und Elisabeth, das ist eine Frau, die ist mit ihr verwandt. Und beide Frauen vereint eine Sache, und zwar sind sie auf, sagen wir, eher ungewöhnliche Weise schwanger geworden. Zuerst ist Elisabeth schwanger geworden, und das ist deshalb ungewöhnlich, weil sie schon sehr alt ist. Wie alt? Aber zumindest alt genug, dass ihr Mann nicht daran glaubt, dass sie schwanger werden könnte. Nicht einmal, als ein Engel plötzlich vor ihm steht, er arbeitet als Priester im Tempel, und ihm sagt, hey, deine Frau wird schwanger werden. Was? Naja, und sie wird schwanger. Und das ist reichlich ungewöhnlich, würde ich sagen. Und ein halbes Jahr später wird auch noch Maria schwanger. Und obwohl das bei ihr vom Alter her vielleicht passt, ist es vielleicht sogar noch ungewöhnlicher. Sie ist jung, sie ist sogar noch jungfräulich. Und wie ihr wisst, braucht es Mann und Frau, um ein Kind zu zeugen. Sonst wird das nichts. Selbst bei der alten Elisabeth war ihr Mann noch mit im Spiel. Bei Maria hingegen nicht. Und außerdem bekommt sie noch die Weissagung, hey, dein Kind, dein Sohn wird ein ewiger König sein. Oh, okay. Und weil sie gewissermaßen im selben Boot sind, macht sich Maria auf und geht Elisabeth besuchen. Und in dem Moment, wo sich die beiden Frauen zum ersten Mal schwanger treffen, wird Elisabeth von Gottes Geist erfüllt. So wie das im Alten Testament den Propheten geschieht. Und sie sagt etwas zu Maria. Sie sagt, du bist die gesegnetste von allen Frauen. Sorry, Ladies, ihr könnt höchstens die zweite sein. Maria, du bist die gesegnetste von allen Frauen und gesegnet ist das Kind in deinem Leib. Das ist eine Begrüßung. Stellt euch vor, ihr geht jemanden besuchen und der fängt erstmal, Mensch, gesegnet bist du. Gott hat dich so lieb und er hat dich auserwählt für was ganz Besonderes. Und Maria, ich weiß nicht, vielleicht wird sie angesteckt von der Stimmung oder was, jedenfalls fängt sie daraufhin an, Gott zu loben und zu preisen. Wir schauen uns den Text einmal an. Der steht im Lukas-Evangelium in Kapitel 1, die Verse 46 bis 56. Und ich bitte euch, dass ihr dazu noch einmal aufsteht. Da sagte Maria: Von ganzem Herzen preise ich den Herrn, und mein Geist jubelt vor Freude über Gott, meinen Retter. Denn er hat mich, seine Dienerin, gnädig angesehen, eine geringe und unbedeutende Frau. Ja, man wird mich glücklich preisen, jetzt und in allen kommenden Generationen. Er, der Mächtige, hat Großes an mir getan. Sein Name ist heilig. Und von Generation zu Generation gilt sein Erbarmen denen, die sich ihm unterstellen. Mit starkem Arm hat er seine Macht bewiesen. Er hat die in alle Winde zerstreut, deren Gesinnung stolz und hochmütig ist. Er hat die Mächtigen vom Thron gestürzt und die Geringen emporgehoben. Den Hungrigen hat er die Hände mit Gutem gefüllt und die Reichen hat er mit leeren Händen fortgeschickt. Er hat sich seines Dieners, des Volkes Israel, angenommen, weil er sich an das erinnerte, was er unseren Vorfahren zugesagt hatte, dass er nie aufhören werde, Abraham und seine Nachkommen Erbarmen zu erweisen. Maria blieb etwa 3 Monate bei Elisabeth und kehrte dann nach Hause zurück. Ich bete. Himmlischer Vater, wir danken dir für dein Wort, dass du zu uns sprichst, auch heute dadurch. Und ich bitte dich, dass du uns heute unsere Augen öffnest, unsere Ohren für dich, für das, wie du bist, wie du dich zeigst und ja, was vielleicht für uns in unserer Situation gerade ganz besonders wichtig ist. Herr, wir danken dir für deine Gegenwart und deine Fürsorge. Amen. Ihr setzt euch gerne wieder. Wann habt ihr das letzte Mal ganz spontan Gott gelobt? Habt ihr etwas gesungen vielleicht sogar? Oder was gedichtet? Weil der Moment so überwältigend war? Ich persönlich bin weniger der Typ fürs Singen. Das kommt auch vor. Aber wenn ich ergriffen bin, dann drücke ich das häufig eher im Gebet, im gesprochenen Gebet aus. Es gibt verschiedene Arten von Gebet. Je nachdem, worum es geht, kann man das einordnen. Das ist zum Beispiel das Dankgebet, wo ich für etwas danke. Das Bittgebet, wo ich um etwas bitte. Fürbitte, wenn ich für jemand anderen bitte. Oder das Klagegebet, ihr könnt es euch denken, wo ich mein Leid vor Gott trage. Eine ganz besondere Form des Gebets, auf die ich heute ein bisschen näher eingehen möchte, ist der Lobpreis. Das ist nicht bloß eine Musikrichtung, so verwenden wir das Wort auch häufig, sondern Lobpreis und Anbetung, das kann eigentlich jede Form von Gebet sein. Gesungen, gesprochen, leise, in der Stille. Und Lobpreis oder auch die Anbetung unterscheiden sich von anderen Gebetsformen in einer ganz wichtigen Weise. Beim Danken oder beim Bitten geht es um eine ganz konkrete Sache, für die ich bitte oder für die ich danke. Aber Lobpreis und auch Anbetung haben dagegen Gott selbst zum Fokus. Genau genommen dreht sich Lobpreis um Gottes Taten und Anbetung um Gottes Wesen, um seine Art, wie er ist. Aber so genau müssen wir das heute nicht nehmen. Häufig fließt auch beides zusammen. Marias Gebet hier, das sie spricht, ist ein Lobpreis. Maria lobt also Gott für ihre Taten. Und sie lobt ihn im ersten Teil des Gebets für das, was sie selbst erlebt hat. Gott hat mich angesehen. Moment, habe ich nicht. Gott hat mich angesehen. Und er tut Großes in meinem Leben. Mich, unbedeutende Frau, nutzt er, um seine Pläne Wirklichkeit werden zu lassen. Also sie sagt nicht unbedeutende Frau, weil sie eine Frau ist, sondern unbedeutend, weil sie ein Mensch ist. Dass sie eine Frau ist, kommt auch dazu. Das ist, ich finde, diese Tatsache immer wieder überraschend. Gott nutzt Menschen, Gott bedient sich verschiedener Menschen, um seine Pläne zu verwirklichen. Das ist im Grunde die ganze Bibel, von Abraham bis Paulus. Und wenn Gott gewöhnliche Menschen in seinen Plan mit einbezieht, dann geht das auch mal schief. Manche halten sich nicht an Abmachungen, andere machen einen Rückzieher aus Angst oder aus Mangel an Vertrauen. Irgendwas ist immer. Wer von euch mit Menschen zu tun hat, beruflich oder vielleicht auch einfach privat, Eltern, Geschwister, Freunde, Nachbarn, wird das vielleicht schon mal kennengelernt haben. Wenn man gezwungen ist, sich auf andere zu verlassen, dann wird man früher oder später auch mal enttäuscht. Vielleicht kennt ihr das Gefühl, wenn man sich auf eine Verabredung freut und über den Tag kommen dann so nach und nach die Absagen rein. Pling, tut mir leid, ich fühle mich nicht so. Sorry, hab vergessen, dass ich mich schon mit wem anders verabredet habe. Pling, entschuldige, ich schaffe es leider doch nicht. Gut, das ist eine Sache, wenn das um ein Abendessen oder so eine Verabredung geht, aber lass dir das mal bei einem Umzug passieren oder bei einem wichtigen Termin auf der Arbeit. Das ist eine ganz blöde Situation. Ja gut, nun sind wir selbst ja auch nicht unfehlbar, haben vielleicht schon das ein oder andere Mal selber andere Menschen enttäuscht und können uns aus dieser Situation heraus also in Demut üben und es dem anderen ganz großzügig entschuldigen. Ja, passiert. Es hilft ja auch nichts, es ihm übel zu nehmen. Wir kommen nun mal nicht drum rum, mit anderen Menschen zusammenzuarbeiten in unserem Leben, deren Macken ja mindestens ebenso groß sind wie unsere eigenen. Allerdings, worauf ich hinaus will, bei Gott ist das nicht der Fall. Er ist nicht nur selber unfehlbar, sondern vor allem ist er auch nicht gezwungen, sich den ganzen Stress anzutun, den man hat, wenn man sich mit Menschen herumplagen muss. Aber trotzdem tut er es immer wieder. Warum? Warum tut Gott sich das an? Freiwillig, ne? Er müsste ja nicht. Stört es ihn vielleicht nicht, von Menschen versetzt zu werden? Kann er da groß drüber wegsehen? Nee, eigentlich nicht. Die Bibel berichtet uns immer wieder davon, wie Gott darauf reagiert, dass er emotional darauf reagiert, wie Menschen mit ihm umgehen, dass er verletzt ist, zornig aufgewühlt oder dass er auch Mitleid hat mit Menschen, dass er milde zu ihnen ist, dass er sich mit ihnen freut. Der Grund dafür, dass Gott sich das immer wieder antut, ist der, ganz einfach, Gott liebt den Menschen. Das ist übrigens auch der Grund dafür, dass er so darauf reagiert. Wenn mir jemand wichtig ist, naja, dann interessiert das mich, ob es ihm gut geht oder nicht. Dann bin ich zornig, wenn er was Dummes macht. Dann freue ich mich, wenn ihm was Schönes passiert. Gott liebt die Menschheit und er lässt nicht von ihr ab. Darum lässt er sich darauf ein, mit Menschen zu arbeiten. Darum schreibt er einen Plan für ihre Rettung und bezieht sie selbst auch immer wieder weiterhin darin ein. Und in dem Moment spätestens realisiert Maria das. Wow, Gott will mit mir zusammenarbeiten. Vielleicht war sie gar nicht so unbedeutend. Aber im Vergleich mit Gott, wer würde sich da nicht unbedeutend fühlen? Gott will mit mir zusammenarbeiten, ja. Das gilt auch uns. Dass auch dich und mich bezieht Gott ein in seinen Plan für diese Welt. Und das ist einmal ein großes Zeichen von Wertschätzung. Ne? Wenn man nicht sagt, stellt euch vor, ihr arbeitet mit jemandem zusammen und er hat so ein bisschen seine Macken. Oder andersrum. Und du hast so ein bisschen deine Macken und bist so ein bisschen hin und her und weißt nicht immer ganz, wie die Sachen richtig gehen und machst auch mal was falsch. Und der andere hat einen super Plan, der weiß, wie das geht, er kann gut damit umgehen. Und du denkst manchmal, stört ihn das nicht vielleicht, dass hier auch Sachen mal zu Bruch gehen oder ich die Sachen nicht so toll mache, wie der andere sie machen könnte? Und er überträgt dir aber trotzdem immer wieder Aufgaben und macht nicht einfach alles selbst. Ja, das ging ja auch, halt mal die Füße still, ich mach's jetzt mal selbst. Das ist Wertschätzung. Und auch von Gott ist das ein großes Zeichen seiner Wertschätzung. Und das ist ein Grund zum Loben. Und Maria lobt Gott und sie lobt ihn weiter. Er, der mächtige Gott, hat Großes an mir getan. Sein Name ist heilig. Und sein Erbarmen gilt denen, die sich ihm unterstellen. Wörtlich heißt es, denen, die Ehrfurcht vor ihm haben. An dieser Stelle im Gebet passiert etwas. Da verschiebt sich der Fokus von Marias Gebet. Am Anfang lobt sie Gott für das, was sie selbst erlebt, was Gott an ihr selbst tut und was sie noch erleben wird. Aber während sie Gott anbetet, während sie ihn lobt, weitet sich ihr Blick auf das, was Gott getan hat und auf das, was er wieder tun wird. Sie sieht hin auf das, was Gott in seinem Wesen ausmacht. So wie Gott mir Gnade zeigt, so zeigt er all denen Gnade, die ehrfürchtig auf ihn schauen. So wie Gott mich Unbedeutende erhöht, so erhebt er all die, die in der Welt wenig gelten. Das ist keine neue Erkenntnis per se, keine Neuheit, aber in dem Moment erkennt sie es. Auch die Propheten im Alten Testament sprachen schon von Jahwe als dem Beschützer der Witwen und Waisen. Gott zeigt sich als der Fürsprecher der Schwachen und der Unterdrückten. Und er tritt an gegen ihre selbsternannten Unterdrücker und Ausbeuter. Dahinter, hinter diesen Handlungsmustern von Gott, wie er sich einsetzt, steht ein Prinzip, oder man kann es als ein Prinzip formulieren, als eine Perspektive. Als ein Prinzip, das im Grunde aller menschlich geschaffenen Ordnung widerspricht. Und zwar, dass kein Mensch mehr wert ist als ein anderer. Kein Mensch ist mehr wert als ein anderer. Das ist mit Sicherheit der am meisten umkämpfte Gedanke der ganzen Menschheitsgeschichte. Menschen haben immer versucht, sich übereinander zu stellen oder eine Wertung mit hineinzubringen. Eine Hierarchie, zu dem einen sehe ich auf und auf den anderen sehe ich herab. Selbst in einer Gesellschaft, die die Würde des Menschen anerkennt, die Würde jedes Menschen sogar, ist das uns nicht fremd. Im Leistungsprinzip, das dazu verleitet, sich im Vergleich mit anderen einen Wert zuzusprechen, ich bin besser, ich bin schlechter, wenn Macht und Einfluss bei Menschen dazu führen, dass sie sich nicht vor Gericht verantworten müssen. Ja, hey, Moment mal, was ist denn mit gleichwertig? Im leider alltäglichen Mobbing an Schulen oder am Arbeitsplatz, wo man Menschen herunterwertet, herabwertet, um sich selbst aufzuwerten. All diese Fälle stellen leider keine tragischen Ausnahmen dar, sondern das sind alles die Symptome von einer tiefer liegenden Ursache. Und der Mensch neigt dazu, in seinem Leben andere Dinge an die Stelle zu tun, die eigentlich Gott zusteht. Und damit kommen wir dem Kern des Problems ganz nahe. Häufig ist man ist einer selbst das, aber es können auch andere Menschen oder Dinge sein. Die Bibel nutzt dafür das Wort Götzendienst und gewissermaßen ist es die Urform der Sünde. Letzten Endes ist auch eine Gesellschaftsordnung, in der die einen oben sind, und zwar wirklich oben, und die anderen unten, ein Symptom von Götzendienst. Ein Symptom davon, dass nicht Gott die Herzen der Menschen regiert, sondern dass es andere Dinge tun. Eine Ordnung, die auf Gott ausgerichtet ist, würde anders aussehen. Wie würde das aussehen? Eine menschliche Ordnung, die sich auf Gott hin ausrichtet? Die ganze theologische Argumentation dafür kann ich euch mit einem halben Vers zusammenfassen. Genesis 1, Vers 27, Teil Vers A. Und Gott schuf den Menschen zu seinem Bilde. Da habt ihr den ganzen Vers. Und im Grunde kommen wir damit auch zu der Frage, ja, mit der wir angefangen haben. Was wird sich ändern, wenn Jesus wiederkommt? Im Grunde ist es das, ja. Die Abkehr von einer falschen Ordnung und die Wiederherstellung einer guten Ordnung. Die Mächtigen werden vom Thron gestürzt, denn der Thron gehört Gott. Die Hochmütigen, die sich selbst erhöht sehen wollen, werden zerstreut und dafür werden die Geringen, die hier nichts gelten, wieder emporgehoben. Wenn Jesus wiederkommt, dann wird das eingerenkt, was aus dem Lot geraten ist. Ich zeige euch einmal, wie das aussehen könnte. Links auf dem Bild seht ihr ein sogenanntes Invertoskop, auch Umkehrbrille genannt, das ist einprägsam. Wenn es nicht so teuer wäre, hätte ich euch heute eins mitgebracht, aber ihr könnt euch das einfach mal vorstellen. Wenn man diese Brille aufsetzt, dann sieht man die Welt gespiegelt. Das heißt, oben und unten sind vertauscht. Es gibt ein Experiment, bei dem Leute diese Brille über eine Woche am Stück ununterbrochen getragen haben. Muss man erstmal machen, ne? Nach etwa 8 Tagen stellt sich ein spannender Effekt ein. Der Träger der Brille gewöhnt sich nicht nur an das Bild, sodass er trotz Brille wieder im Alltag gut zurechtkommt, sondern das Hirn beginnt auch, das umgekehrte Bild es richtig rum einzuordnen. Der wirklich spannende Effekt kommt dann aber erst. Wenn der Proband jetzt nach über 8 Tagen die Brille wieder absieht und auf die normale Welt schaut, ohne Brille, dann sieht er die Dinge um sich herum wieder, als wenn sie auf dem Kopf stehen würden. Zumindest für einige Minuten, bis dann der Effekt wieder abklingt und das Gehirn sich wieder daran gewöhnt. Dass die Gewöhnung an das Normale, an das Richtige geht dann schneller. Ihr Lieben, so wird es sein, wenn Jesus wiederkommt. Man wird sich fühlen, als stünde die ganze Welt auf einmal Kopf. Da wird der Mächtige behandelt wie ein ganz gewöhnlicher Mensch. Und der Verachtete ist weit über seine Verhältnisse geehrt. Es wird sich so anfühlen, als stünde alles über Kopf, obwohl es ja eigentlich der Wirklichkeit entspricht. Wie viele Menschen laufen mit so einer Brille rum? In einer Scheinwelt voller vermeintlich hoher Tiere und kleiner Fische? Aus Gottes Perspektive gibt es das nicht. Es dauert eine Weile, bis die Augen sich an die neue Wirklichkeit gewöhnt haben. Vielleicht erlebt ihr das selbst manchmal, dass es ein wenig Gewöhnung braucht für unsere Augen. Ich kehre um von meinen alten Wegen. Ich beginne ein neues Leben mit Gott. Lass mir neue Augen schenken und ich stelle mich darauf ein, nun in seiner Wirklichkeit zu leben. Aber trotzdem kommt es vor, dass ich manchmal die Welt noch verkehrt herumsehe. Und dann setze ich mich selbst irrtümlicherweise wieder über andere oder unter andere. Das kommt vor. Manchmal kann das sogar dazu führen, dass unter Geschwistern Verwerfungen entstehen. Wo, weiß nicht, eine moralische, theologische Fassade gezogen wird. Und eigentlich geht es um Eitelkeit und um Stolz. Und wer steht wo in der Hackordnung und wer ist wie hoch? Was kann man da machen? Kann man da was machen? Können wir unseren Augen nicht etwas auf die Sprünge helfen, um zumindest nicht mehr so häufig die alten Maßstäbe anzusetzen? Ja, ihr Lieben, es gibt Hoffnung für unsere Augen. Wir können unsere Sinne schärfen lassen für die Wirklichkeit Gottes, die hinter allem steht. Und zwar tun wir das nicht, indem wir umso genauer und angestrengter auf die Welt um uns herum sehen, indem wir die Dinge besonders fleißig einordnen, indem wir Ausschau halten nach dem Guten in jedem Menschen und nach der Schlechtigkeit der Welt. Wie bei Maria erschließt sich uns die Perspektive Gottes, da, wo wir ihn anbeten. Da, wo wir Gott in Lobpreis und Anbetung begegnen und das andere zur Seite tun. Wo wir Gott in unserem Herzen den Platz einnehmen lassen, der ihm gebührt. Da schärfen wir auch unseren Blick auf die Welt um uns herum. Ich sehe die Dinge nicht klarer, indem ich auf die Dinge schaue. Ich sehe die Dinge klarer, indem ich auf Gott schaue. Nämlich, wenn ich Gott auf den Thron tue, in meinem Leben, in meinem Herzen, dann muss ich mich nicht darum kümmern, andere Dinge darunter zu tun oder was ist wie wertig. Wenn Gott auf dem Thron ist, dann wird auch der Mächtige wieder zum Möchtegern. Wir können das tun im Gebet, aber ich habe von verschiedenen Arten gesprochen. Wenn ich bete, komme ich häufig mit Fragen oder mit Problemen zu Gott, die mir gerade unter die Nägel brennen, die ganz wichtig sind, ganz dringend. Es ist gut, sie zu Gott zu bringen. Und es ist dann auch gut, einmal den Blick davon zu lösen und nur auf Gott selbst zu schauen, zu verharren, zu ruhen, bei ihm zu verweilen, sich erfüllen zu lassen von Gottes Gegenwart. So erkennen wir, Gott ist der, der thront. Gott ist der, der alle Macht innehat, auf Himmel und auf Erden. Und wir können ihn loben und ihn preisen. Jesus sagt, er ist das Licht. Und bei ihm ist keine Finsternis. Lob und Preis sei Gott. Halleluja. Wir singen gemeinsam sein Licht.